Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Man liest einen Roman und man bräuchte eigentlich ständig einen Stift, um sich irgendwelche Sätze zu unterstreichen, weil sie klug oder cool oder sogar beides sind. Ein solcher Roman ist der, von dem jetzt die Rede ist. Darin geht es um Carla. Carla ist 29, stammt aus Leipzig, wohnt aber in Köln und hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, beziehungsweise eigentlich gar keins mehr, weil sie den Kontakt abgebrochen hat. Als sie 30 wird, überraschen sie ihre Geschwister mit der Idee, gemeinsam mit der Mutter, Gerda, mal nach Hamburg zu fahren. Schöner Ausflug mit allen Schikanen und König der Löwen und so. Ob und wie diese Familienzusammenführung funktioniert, erfahren Sie, wenn Sie den Roman lesen. Er heißt Alles immer wegen damals, ist gerade bei DTV erschienen. Aber ein bisschen spoilern wir jetzt schon, und zwar mit der Autorin. Herzlich willkommen, Paula Irmschler. Hallo Paula.
Hi.
Du bist angekommen. Du hattest gerade so eine Odyssee hinter dir, ne? Also irgendwie U-Bahn fährt nicht und so weiter.
U-Bahn fährt nicht, Berlin.
Ja, Berlin. Köln Warm. Ist viel cooler.
Ja, genau. Nein, Köln ist nicht unbedingt cooler, aber man kommt überall mit dem E-Scooter hin, wenn es sein muss.
Ah ja, okay. Lass uns mal über deinen Roman reden. Mutter und Tochter. Man könnte das zusammenfassen, das Gegenteil von Gilmore Girls, oder? Also wenn du jetzt das Verhältnis der beiden beschreiben solltest, was ist mit denen los?
Das ist schön, Gegenteil von Gilmore Girls, finde ich schön. Was ist mit denen los? Also mit beiden ist was Individuelles los. Mhm. Also beide sind gerade irgendwie in einer Phase in ihrem Leben. Also wahrscheinlich ist man immer in einer Phase, aber... Bisschen Umwälzung bei Gerda, eine Trennung ist passiert, aber eigentlich kommt sie so ganz gut klar und Carla kommt aber gar nicht klar und wartet auf so eine Zukunft, die nicht so richtig kommt. Mhm. Und untereinander haben die beiden, man weiß nicht so richtig, verschiedene Probleme, aber das Hauptproblem ist, dass sie sich einfach nicht so gut verstehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und aber auch nicht so... beide nicht so richtig Anstalten machen, sich besser zu verstehen.
Mhm. Genau, das hat ja auch eine Vorgeschichte. Also vielleicht, wir müssen ja nicht zu viel verraten, weil die Leute sollen das Buch ja lesen. Aber was hat dich an dieser Konstellation interessiert? Also diese Mutter-Tochter-Geschichte, wie gesagt, Köln, Leipzig?
Ich hatte eigentlich vor allem erst diese Gerda-Person interessiert. Also so eine Frau um die 60, in der DDR größtenteils aufgewachsen. Auch sehr inspiriert von meiner Mutter, wo ich dann wenig von meiner eigenen Mutter reingeschrieben habe. Das war mir wichtig, aber so die Inspiration der Funken war schon dieser, also diese Generation dieser Frauen zu erzählen. Und habe dann aber beim Schreiben gemerkt, dass ich das auch aufgrund meines eigenen Alters und meines eigenen Backgrounds besser erzählen kann, wenn es so ein bisschen diesen Kontrast gibt und diesen Konflikt und Generationenkonflikt, aber auch, in der Geschichte, in den Charakteren irgendwie so.
Ja, das ist total interessant. Also wenn man jetzt, was ich so toll finde, als ich gesagt habe, es gibt so Sätze, die man sich dann immer so anstreichen und gesagt hat, das ist so cool beschrieben. Also wie du im kürzesten Raum irgendwie beschreibst, für Gerda zum Beispiel, sie gehört zur allerletzten Generation, über die man sagt, sie zöge sich nicht ihrem Alter entsprechend an. Sowas wird man wahrscheinlich in 10 Jahren niemand mehr sagen hören. Und man kriegt sofort irgendwie ein Gefühl. Oder sie wohnt in einem Haus, in ihrem Haus wohnen Menschen, die man Leute nennt. Also man kriegt so eine Idee vom Milieu, also von diesem Umfeld und auch von ihrer Geschichte und wer sie ist. Und das packst du sehr, sehr schön in so einer lakonischen Beschreibung, sehr toll. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast als Vorbild, oder nicht als Vorbild, so ein bisschen deine Mutter als so Blaupause gehabt, deine Carla, also es gibt ja so andere Gemeinsamkeiten. Ne? Du bist in Dresden geboren, glaube ich, ne?
Genau.
Genau, sie ist Leipzig und so, also diese Generation, die dann irgendwann weggeht und diesen Osten auch verlässt und so, hat diese Carla dann auch Parallelen zu deiner Geschichte?
Also wenn man sich so von außen anguckt, eigentlich schon, ne? Ja. Also ich wohne auch in Köln, aber ganz andere Motivationen hatte ich irgendwie, also ich habe nicht dem Osten den Rücken gekehrt zum Beispiel, sondern ich wollte einfach in Köln leben, weil ich Köln so liebe Und Carla zum Beispiel hasst Köln eigentlich, ja, und ist der Liebe wegen dahin gezogen und ist generell so eben eine Person, die so sehr sich an ihre Liebespersonen dranhängt sozusagen und hat noch nicht so richtig ihr eigenes Ding gefunden oder denkt, dass das ihr eigenes Ding ist, also Familie gründen mit ihrer Freundin und so. Und da unterscheiden wir uns sehr. Und auch sonst natürlich sind so Generationssachen total ähnlich, popkulturelle Sachen. Ne? Ja. Ich bin ähnlich lange auf der Welt wie Carla, also konnte ich da natürlich auch aus den Vollen schöpfen.
Ja, also es ist jetzt keine Autofiktion oder so, sondern es ist eine Komplettfiktion, aber ja, mit so, man schreibt ja immer das über das, was man kennt, letztlich ist ja, es eben ja auch so. Interessant ist dann, also was ich ja eingangs gesagt habe, die Geschwister schenken den beiden diesen Ausflug und denken, sie tun ihnen einen großen Gefallen. Das bahnt sich dann an, ich glaube, erst auf Seite 170 wird dann wirklich diese Reise unternommen. Dann kommen die beiden auch zueinander und so. Also ob sie wirklich zueinander kommen, man weiß es nicht. Wie viel wusstest du über diesen Ausflug, als du die Geschichte angefangen hast zu schreiben? Also wie es wirklich, was da passieren würde?
Gute Frage. Ich erinnere mich nicht mehr so gut, glaube ich. Ich fand es irgendwie so ganz gut. Also es war erst so ein, wenn man schreibt, dann schreibt man ja auch manchmal erstmal so, weiß nicht, so auf Lücke und dann hat man so einfach nur so eine Idee und dann habe ich irgendwie so gedacht, ach komm, die wären irgendwie Hamburg, König der Löwen, also so völlig übertriebenes Ding und habe eigentlich gedacht, ich würde das nochmal umschreiben so im Prozess, dass die was anderes machen und so und das, also es war einfach nur so eine Blaupause eigentlich und dann ist das aber so durchgegangen irgendwie durch mehrere Prozesse, dann fand ich es irgendwie ganz gut und dann passiert ja noch was anderes, um jetzt zu spoilern. Und eher das andere hatte ich, glaube ich, am Anfang so im Kopf, ne? Aber so die Form, ja.
Mhm. Also was ich wirklich interessant habe, weil wir gerade über Cleo gesprochen haben, also mit Hintergrundrauschen, DDR und Übergangsgesellschaft, sage ich jetzt mal, das spielt bei dir auch im Hintergrund eine Rolle, weil es der Ort ist, den beide geprägt haben, also die Mutter Gerda eben direkt und Carla indirekt, ne? Durch die Prägung ihrer Mutter und so weiter. Da gibt es auch so einen Satz, für die vor 1989 ist das meiste heute Kult, für die später Geborenen alles trist, manche sind nostalgisch, andere wollen weg und finden jetzt über 30-jährig wieder zurück. Also das ist ja im Prinzip auch so das ganze Dilemma und aber auch irgendwie das, was diese Generation auch ausmacht. Wenn man jetzt so diesen ganzen Ost- und Diskurs, was ist eigentlich los im Osten, hat dich das beim Schreiben beschäftigt oder war es tatsächlich nur so ein Hintergrundrauschen?
Ja, es hat mich, glaube ich, schon immer mal wieder beschäftigt, aber dadurch, dass es wirklich so ein bisschen auf die Vergangenheit mehr geht, also wirklich, was hat die beiden so beeinflusst, war es nicht, hat sich nicht so aufgedrängt und es war jetzt auch nicht so, dass ich es irgendwie wegschieben musste. So bei meinem ersten Buch habe ich mehr so aktuelle Sachen reingenommen, weil sich das da aufgedrängt hat, weil es um eine antifaschistische Gruppe ging von FreundInnen.
Super Busen.
Genau. Und die beiden, die ich jetzt beschrieben habe, sind jetzt gar nicht so explizit politisch oder so, ne, so ein bisschen und so, aber es taucht immer mal wieder so ein bisschen eben als Grundrauschen auf, aber es hat sich nicht so sehr aufgedrängt.
Ja. Was sich aufdrängt, ist gar nicht, sondern was ich aber sehr, sehr schön finde, es gibt eine Playlist zum Buch, die kann man sich hinten, gibt's die kann man bei Spotify dann quasi sich durchhören. Die reicht von Dixie Chicks, die auch das Motto gegeben haben, über die Beatles, Coldplay sind dabei, Pudis, Taylor Swift, Whitney Houston, also im Prinzip die ganze Zeit irgendwie, also mit möglichen Perspektiven tauchen dann auch teilweise im Text mit auf. Wir hören jetzt eine Musik, bevor du was liest. Und zwar, kannst du das so in Kontext stellen, Promises von Cleo Sol?
Ja, ich habe, also manche Lieder sind einfach, kommen im Buch vor und passen thematisch und so. Und manche sind so Songs, die ich beim Schreiben gehört habe, die mich irgendwie inspirieren, obwohl ich jetzt nicht erklären kann, warum. Und das ist auf jeden Fall so ein Lied. Und manchmal sitze ich da und komme nicht weiter und dann muss ich ein Lied hören und das ist so eins dieser Lieder und dann geht's wieder.
Dann müssen wir das jetzt dringend auch holen. Genau, Promises, Cleo Sol. Promises. Cleo Sol, ein Song aus der Playlist, die es zu einem Roman gibt, der sehr, sehr lesenswert ist. Alles immer wegen damals von Paula Irmschler im Mai erschienen und Paula Irmschler ist bei uns und wird jetzt was lesen.
Ja, Ich lese eine Stelle, da geht es um Gerda. Wie du schon angedeutet hast, sie ist 59 und sie wurde gerade verlassen und hängt so in ihrer Wohnung verlassen rum. Seit die Kinder aus dem Haus sind, macht Gerda keine Einkaufslisten mehr, sondern überlegt erst vor Ort, was sie braucht. Es sei denn, die Enkelkinder kündigen sich an, dann bedarf es längerer Vorbereitung, in der sie auch nach vielen Jahren Kinderabwesenheit noch immer geübt ist. Durch Jahrzehnte Familienorganisation ist sie aber so konditioniert, dass sie auch heute noch in ihre Hosentasche nach dem langen, vollgeschriebenen Zettel greift. Umso erfreulicher ist dann jedes Mal die Erkenntnis, nichts da. Gerda genießt das Rumstöbern und lässt sich extra viel Zeit. Sogar heute, trotz des Hungers. Erstmal geht es zu DM, denn da gibt es etwas zum sich gönnen. Eine Gesichtsmaske vielleicht, eine Haarspülung und diese Öko-Snacks. Heute ist so ein Tag, an dem sie etwas Frauenmäßiges machen muss, findet sie. Gerda will und soll etwas für sich tun nach diesem Telefonat. Schon verrückt, denkt sie, dass man sich vornehmen muss, etwas für sich zu tun, als würde man sonst immer alles für andere oder gegen sich tun. Für sich etwas tun heißt bei Frauen, dass sie etwas für die sogenannte Schönheit machen, also etwas gegen ihren Körper und für die angebliche Entspannung, die aber auch der Schönheit zugutekommen soll. Ein Bad nehmen zum Beispiel, Öle auf die Haut und in die Luft, sich aufweichen lassen im Kerzenlicht. Etwas für sich tun könnte eigentlich auch was mit Action zu tun haben. Drogen nehmen, rumfahren, sich daneben benehmen. Das alles gilt aber nur als egoistisch, vor allem wenn es einfach nur Spaß macht. Etwas für sich tun muss langweilig sein. Und weil Gerda das nicht einsieht, will sie gleich im Real noch eine große Packung Fürst-Pückler-Eis kaufen, das sie schon als Kind so geliebt hat. Dazu soll es einen Film geben. Ihre Tochter Mascha hat Gerda erst vor einem Monat Netflix eingerichtet und heute will sie das mal ausprobieren, denn laut Mascha, da gibt es auch Dokus. Mascha hatte sich lustig gemacht, denn früher hat Gerda immer gesagt, die Kinder sollen nicht immer so viel Ami-Scheiß gucken. Filme wurden von Gerda generell nur geguckt, wenn sie in den Zeitungskritiken gut besprochen wurden. Aber heute ist es ja vielleicht anders. Der Real hier in der Gegend ist ziemlich neu. Das Wort auf dem Dach stört immer noch ein wenig. Es sieht aus wie dieses Hollywood-Zeichen. Riesig, eine eigene Welt verheißend. Früher war in dem Gebäude ein großer Ramschladen. Dort konnte man immer entspannt Sachen wie Weihnachtsdeko und Schulsachen besorgen. Aber es gab auch zu viel Klimbim. Gerda ist, was Läden betrifft, nicht melancholisch. Manche Läden sind heute schon sinnvoller als früher. Manche natürlich auch gar nicht. Das sind dann die, wo man von draußen überhaupt nicht weiß, was es da überhaupt gibt. So Selbstverwirklichungsläden von jungen Leuten, die Manufaktur, Werkstatt oder Liebe heißen. Im neuen Real bekommt man sogar noch mehr Kram als damals im Ramschladen. Sogar CDs gibt es. Und eine relativ große Fahrradbedarfsecke, von der sich Gerda fragt, ob Fahrradfahrer von ihrer Existenz wissen. Gehen Sie nicht lieber in einen Fahrradladen für Fahrradzubehör? Der Mann Wolfgang, also der Schluss gemacht hat, hat das zumindest immer so gemacht und er ist ein Fahrradnarr. Er hat 3,5 Stück, von deren Bestandteilen er jedes Jahr in seiner Garage ein fertiges, ein neues zusammenstellt, mit dem er dann ein einziges Mal um den Block fährt. Im Real hat Gerda jedenfalls noch nie jemanden in der Fahrradbedarfsecke stöbern gesehen. Immer wieder nimmt sie heute Gegenstände wahr, bei denen sie denkt, sollte ich die haben oder gehabt haben? Eine große Unsicherheit macht sich plötzlich breit. Wo kommt die denn her? Was soll das? Als hätte sie eine bewusstseinserweiternde Droge genommen. Nimmt sie die Regale, die sie sonst im Vorbeilaufen kaum beachtet hat, jetzt viel schärfer und größer wahr. Was für ein Leben würde das wohl sein oder wäre es gewesen mit einem Kühlschrank mit Digitalanzeige, einem Lego-Weihnachtskalender, mit Gartenstühlen, Solarlampen, einem Flachbildfernseher, mit Familienfototassen, Weichspüler im Doppelpack, Ferrero-Küsschen aus einer dazu passenden Schüssel, indirektem Licht, dem achteiligen Kochset, einem Alkoholikervorrat in interessant geformten Flaschen, Tupperware, zusammenpassender Bett- und Unterwäsche, allen möglichen Lösungen dafür, wie man Stauraum kreativ nutzen kann, einem bunt leuchtenden Duschkopf. Vielleicht kann Gerda sich jetzt noch darauf umpolen, Prospekte durchzublättern und dann ihr Leben entsprechend gestalten. Ihre improvisierte Einrichtung, die durcheinandergewürfelten Möbel, die selbstgenähten Vorhänge und über Jahrzehnte zusammengeklaubten Accessoires eintauschen gegen durchdachtes Interieur. Lieber geht sie schnell zur Gemüseabteilung. Schon wieder gibt es ein Gemüse, das sie noch nicht kennt. Es ist nicht so, als hätte sie nicht auch ohne solche Produkte genug Zeug in ihrem Leben es hätte es nicht auch ohne solche Produkte genug Zeug in ihrem Leben gegeben. Vor ein paar Jahren hat Gerda mal davon geträumt, dass alles noch da ist. Alles, was sie je besessen hat, als sie ein Kind war, als Erwachsene, als Mutter und jetzt danach. Sie sah Gegenstände, die es wirklich mal gegeben hat. Aus Schränken und hinter Türen hervorquellen, freute sich erst, bekam dann aber Panik, als sie die Kontrolle darüber verlor. Der Traum beschäftigt sie bis heute, denn im Grunde ist es wahr. Irgendwo auf der Welt gibt es vieles von dem noch, was mal in ihrem Besitz gewesen ist, wenn es nicht recycelt oder verbrannt wurde oder sich in Staub aufgelöst hat. Manchmal denkt sie an befreundete Familien, deren Familienhäuser es noch gibt, in denen heute nur noch die Eltern oder schon die Kinder leben oder die nur noch von einer Person bewohnt werden. Aber jeder, der mal Teil der Familie war und noch lebt, kann zurückkommen, sein altes Lieblingszimmer angucken, an der einen Stelle der Tapete weiterknibbeln, sich für das eine Brandloch schämen, auf dem Dachboden in den alten Spielsachen und Fotoalben stöbern. Manchmal denkt Gerda, wäre das die Lösung für ihre Familie, die Garantie für ihren Fortbestand. Ein Ort, der bleibt, der über die Beteiligten hinausgeht, der sie als Person entlastet. Statt zu allen Kontakt halten zu müssen, gäbe es einfach dieses Haus voller Kram. Gerda würde selbst nicht drin wohnen wollen, aber eben mal vorbeikommen. Eine Gartenfeierfamilie, das hätte man auch sein können. Gerda sieht nun in Gemüsenähe das Schild Grillideen. Man hätte einen Garten am Haus haben müssen oder enge Freunde mit Garten. Man hätte Mitglied in einer Gartensparte sein können. Irgendwie hätte man einen ständigen Zugang zu einem Garten haben müssen. Und dann hätte der ganze Sommer nach Grillgeruch gerochen. Die Kinder von verschiedenen Eltern wären übereinander gesprungen, auf ihre Knie gepatscht. Sonnencremes und Mückensprays hätten überall rumgelegen. Bälle wären einem abwechselnd an den Kopf oder gegen die Kaffeetasse geflogen. Am Abend hätten die Frauen ihr Weinlachen gelacht und die Männer ihren Zigarettenhusten gehustet. Es hätte immer Bratwurst und gezuckerte Erdbeeren gegeben. Es wäre allerlei geschnippelt und jeden Sommer das Projekt Pool angegangen worden. Man hätte rumgeschrien wegen Maden in den selbstgeernteten Äpfeln und mit dem Gartenschlauch hätte jeder mal alles gedurft. Noch an ihrem Sterbebett hätten die Kinder dann davon erzählen können. Wir waren früher immer alle zusammen, den ganzen Sommer im Garten. Wir wissen deshalb, wie gute Tomaten schmecken müssen. Single mit 59, resümiert Gerda, als sie endlich die Kassenschlange erreicht und zum ersten Mal am heutigen Tag zum Stehenbleiben gezwungen wird. Sie geht nochmal zurück und holt sich den bunt leuchtenden Duschkopf. Single mit 59, na, das ist ja gerade nochmal gut gegangen.
Vielen Dank, Paula Irmstein. Ja, man kriegt irgendwie sofort irgendwie diese sympathische, schlechte Laune, die sich auch durch das Buch zieht mit. Wenn Sie wissen, also es, da passiert einiges. Wenn Sie wissen wollen, was passiert, dann sollten Sie den Roman lesen. Es lohnt sich sehr, Alles immer wegen damals von Paula Irmschler. Und wir hören jetzt vielen Dank, dass du da warst und uns auch diese Musik mitgebracht hast, beziehungsweise wir sie uns mitgebracht haben, damit wir in den Soundtrack reinhören können. Jetzt nochmal die Cranberries, Ode to my Family. Vielen Dank, Paula, dass du
danke
da warst.
Für die Einladung. Danke.
Tschüss.